SRF 2 Kultur.
An schillernden Figuren herrscht in der Kunstwelt ja kein Mangel. Joseph Beuys war vielleicht eine der schillerndsten. Beuys, von vielen mythisch verehrt, als einziger wirklicher Avantgardist der deutschen Nachkriegskunst. Er hat mit Fett und Filz gearbeitet, er organisierte Happenings, Performances und natürlich der Hut, den er immer trug. Das wirkt im Nachgang skurril, sympathisch auch, besonders auf jeden Fall. Doch jetzt erscheint in wenigen Tagen eine Biografie, die am Mythos Beuys zumindest kratzt. Hans-Peter Riegel hat sie geschrieben und für Sie, Herr Riegel, steht nicht der Künstler Beuys im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Guten Morgen, Herr Riegel.
Einen wunderbaren guten Morgen.
Was war das für ein Mensch, Joseph Beuys?
Also der private Beuys war ein sehr bescheidener, freundlicher und überaus zugänglicher Mensch.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse oder vielleicht sogar die wichtigste Erkenntnisse, die Sie jetzt in Ihrer Arbeit erlebt haben, lieber Beuys?
Die zentrale Erkenntnis oder die zentrale Leitlinie, wenn man sie so nennen will, war der Umstand, dass Beuys besessen war, also wirklich besessen geradezu von der Idee, von Rudolf Steiner persönlich beauftragt zu sein, eine neue Weltordnung auf Basis der esoterisch-okkultistischen Lehren der Anthroposophie zu schaffen.
Sie sprechen die Anthroposophie an. Da ist ja auch dann früher die Wandervogelbewegung gewesen. Das ist alles so ein bisschen heute so linksgrün konnotiert. Und Beuys hat sich ja auch der Partei Die Grünen angeschlossen. Andererseits hat sich das so gesinnungsfarbenmäßig mit dem Braunen nicht ausgeschlossen. Zumindest scheint es so bei Joseph Beuys. War das so?
Also einer der zentralen Fehler in der Sicht auf Beuys ist, den Beuys als linksgerichtet zu betrachten. Also Sie können heute viele Menschen fragen, wie denkt ihr über Beuys? Und die sagen Ihnen mehrheitlich, ja, das war ein Linker. Denn der war absolut ein rechtsgerichteter Ideologe, wenn man ihn so nennen will. Und die Gründer der Grünen, also die erste Partei, ist tatsächlich durch eher rechte Kreise in das Leben gerufen worden.
Das heißt, Beuys hat mit dem, ja, mit dem Nationalsozialismus mehr als kokettiert? Wie ist das?
Ja, das ist auch wieder so eine problematische Denkschiene. Beuys war kein Nationalsozialist im engeren Sinne und er hat auch nicht damit kokettiert. Beuys war völkisch durch und durch. Wenn Sie eben Wandervogel ansprechen, dann sprechen Sie eigentlich schon diese Vorfahren dieser völkischen Bewegung an, die dann nachher im Nationalsozialismus aufgesogen worden. Nein, Beuys war durch und durch völkisch und dachte durch und durch deutsch. Das war die zentrale Linie.
Herr Riegel, Sie haben Beuys ja persönlich gekannt. Könnte es sein, dass Beuys mit dieser Vergangenheit der Deutschen, ja, dass er irgendwie provozieren wollte?
Nein, eben nicht. Also sein ganzes Denken war ja determiniert durch die anthroposophische Sicht. Und aus dieser Sicht, Steiner hing selber dem Germanenkult an und Steiner war selbst von der speziellen Rolle, der Sonderrolle des Deutschen oder der Deutschen in der Weltgeschichte überzeugt. Und dem folgte natürlich auch Beuys.
Sie haben Ihre Biografie geschrieben, die ist recht dick, 600 Seiten stark und haben dafür viele Quellen angezapft, eine allerdings nicht. Sie haben nicht mit der Witwe von Beuys, mit Eva Beuys sprechen können. Heißt das, dass Sie eigentlich auch Dokumente hatten, die Sie nicht haben einsehen können?
Die Bemerkung mag mir erlaubt sein, die hat auch noch mehr als 1300 Fußnoten, die Biografie. Nein, mit Eva Beuys konnte ich nicht sprechen. Ich habe das oftmals versucht und ist am letzten Ende nicht zustande gekommen, ist abgesagt worden, wie auch die gesamte Wissenschaft seit Jahr und Tag schon nicht mit ihr oder mit dem Nachlass in Kontakt kommt und da seriös drüber arbeiten kann. Das ist ein Riesenproblem in der Wissenschaft aktuell.
Und ein Riesenecho, das Sie mit dieser Biografie jetzt ausgelöst haben in Medienkreisen. Herr Riegel, muss man Beuys jetzt als Menschen neu betrachten?
Als Menschen in jedem Fall. Also da werden sicherlich einige sehr überrascht sein über die Dinge, die ich dort Und zwar anhand von Fakten. Also ich arbeite lediglich mit Fakten, die ich sehr sorgfältig über Jahre hinweg recherchiert habe. Dort werden einige sehr überrascht sein. Und natürlich stellt sich unweigerlich die Frage, wie werden die Museen zum Beispiel mit Beuys in Zukunft umgehen? Das sollte durchaus eine Diskussion sein, was da mit Millionenaufwand in den Museen konserviert wird.
Hans-Peter Riegel, Beuys, die Biografie. Sie erscheint in Kürze im Aufbau Verlag. Gut möglich, nein, sogar ziemlich wahrscheinlich haben Sie sein Gesicht schon gesehen. Harry Dean Stanton. Er ist einer der markantesten Mimen des klugen Hollywood-Kinos. Harry wer, fragen Sie? Und das trifft genau ins Schwarze, denn das Phänomen Harry Dean Stanton ist genau das. Man kennt das Gesicht, aber namentlich berühmt? Das ist er nicht. Vielleicht auch, weil er kaum je auf Hauptrollen abonniert war, aber jetzt steht der mittlerweile 86-Jährige im Zentrum in einem neuen Doc-Film, über den ich mit Filmkritiker Hannes Nüsseler gesprochen habe und über die Frage, ob der ewige Nebendarsteller nun also zum Hauptdarsteller wird.
Ja, das ist richtig. Also er hat in den ganzen Jahren eigentlich ist er nie ins Rampenlicht gedrängt. Er ist Schauspieler alte Schule. Er ist auch sehr tüchtig gewesen. Er hat in mindestens 200 Filmen mitgespielt. Er selber hat ein bisschen den Überblick verloren, wie viele das waren. Und eben, man hat ihn nicht so präsent vom Namen her, aber sobald man ihn sieht, erkennt man ihn.
Harry Dean Stanton, was macht ihn so unverwechselbar?
Also ganz sicher das Gesicht. Er hat ein Gesicht, das würde man am liebsten unter Landschaftsschutz stellen, weil er kann jedes Gefühl, kann er darin zum Ausdruck bringen mit den kleinsten Mitteln und das ist ganz großartig. Und er lässt sich eben auch nicht auf ein bestimmtes Genre festlegen. Er hat Western gespielt, er hat in Science-Fiction-Filmen, in Alien mitgespielt.
Wo haben wir ihn denn gesehen? In was für Filmen?
Neulich in The Avengers. Also da hat er einen kurzen Auftritt, wo er mit dem Hulk spricht und ihm sagt, Junge, du hast echt ein Problem mit deinen Wutanfällen. Und man kann ihn eigentlich vom Genre nicht festlegen, aber er ist großartig als Darsteller, weil er kann alles ausdrücken und zur Not kann er auch ohne Worte auskommen. Also in Paris, Texas von Wim Wenders, da spricht er die erste halbe Stunde gar kein Wort und trotzdem ist er präsent wie sonst niemand.
Das ist der Film, mit dem er quasi zum Kultmimen geworden ist. Jetzt erscheint dieser Doc-Film über Harry Dean Stanton. Und diesen Film hat eine Schweizerin gedreht. Wie kommt eine Schweizer Regisseurin dazu, einen Film über einen hochbetagten Hollywood-Schauspieler zu drehen?
Das ist Sophie Huber, sie ist eine gebürtige Bernerin und sie ist in Los Angeles längere Zeit, hat sie offenbar gelebt, hat dort auch Schauspielunterricht genommen und sie kennt ihn persönlich. Und das ursprüngliche Projekt war eigentlich, ihn als Sänger zu dokumentieren. Das wissen die wenigsten Leute. Er ist eben auch Sänger. Er hatte eine eigene Band oder hat sie immer noch. Und sie wollte eigentlich nur seine Stimme aufnehmen. Und erst im Verlauf der Zeit ist dann der Gedanke entstanden, offenbar auch sein Leben zu dokumentieren. Und das hat ein Jahr gebraucht, bis er dann endlich Ja gesagt hat. Er ist nicht nur auf der Leinwand, er ist eben auch im wirklichen Leben so ein bisschen ein einsamer Wolf und nicht besonders gesprächsfreudig.
Ja, und dass er sich nicht so gern befragen lässt, das hört man wirklich.
Doing movies. After a while, I get tired of it.
Everybody talking at me. Can't hear a word they're saying.
Ja, da hören wir ihn nun singen, Harry Dean Stanton und eben I've been doing this for 50 peeps years. Er ist jetzt hochbetagt, 86 Jahre alt, da gibt's sicher eine Menge zu erzählen. Wie tut Sophie Huber das?
Sie macht das sehr gut, weil es ist nicht ein Wikipedia-Eintrag, den sie einfach verfilmt, sondern es ist impressionistisch gehalten, es sind einzelne Aspekte, Facetten, die sie herausnimmt, unterlegt auch mit Filmsequenzen. Das gibt einen ganz schönen Echoraum dadurch und stilistisch ist es voneinander ein bisschen abgesetzt. Es gibt diese klassischen Schwarz-Weiß-Interview-Aufnahmen und daneben gibt es diese sehr stimmungsvollen Nachtfahrten durch dieses Los Angeles und das mixt sie sehr schön zusammen. Seine Rolle, das gibt er jedem angehenden Schauspieler eigentlich mit auf den Weg, ist, spielt keine Rolle, sondern spielt dich selber. Und genau das macht er und das macht er auch in diesem Film. Darum ist es sehr schwer zu unterscheiden, was da noch echt ist, was Fiktion ist. Und es ist eigentlich wie bei seinem Gesang. Er trifft vielleicht nicht immer die richtigen Töne, aber im Ausdruck und im Gefühl ist das immer echt.
Partly Fiction, so heißt das Doc-Porträt über Harry Dean Stanton, dann auch im Untertitel, morgen auch in unseren Kinos. Zu Hause, das ist natürlich da, wo die Wurzeln sind, wo man sich wohl und willkommen fühlt, nicht unbedingt eine einzige Heimat. Der argentinische Gitarrist und Lautenist Eduardo Egues jedenfalls, er schätzt es, in mehreren Kulturen zu Hause zu sein. Einerseits in Europa, wo er seit 25 Jahren lebt. Andererseits Argentinien. Einmal im Jahr in die Geburtsstadt Buenos Aires, das muss schon sein. Dieses Leben mit und zwischen den Welten ist ein Quell der Kreativität für Egues, für ihn und sein Ensemble La Chimera. Mit dem gastiert Egues jetzt an der Lenzburgiade und wagt den Brückenschlag. Norbert Graf hat ihn getroffen.
Wenn man an eine Chimäre glaubt, dann glaubt man an ein Trugbild, an etwas, das nicht sein kann. Oder aber man glaubt bei einer Chimäre an eine Utopie wie Eduardo Egues.
La Chimera ha signifié le symbole de la fusion et de la transformation.
Die Chimäre in der griechischen Antike war ein Symbol für eine Transformation, eine Verwandlung. Bei Homer ist es ein feuerspeiendes Ungeheuer mit drei Köpfen, bestehend aus einem Löwen, einer Ziege und einer Schlange. Und auch das Ensemble La Chimera mischt das eine mit dem anderen, sagt Eduardo Egues, alte mit neuer Musik, Musik mit Tanz, die Musikstile verschiedener Kulturen.
On aime bien mélanger ou fusionner des éléments de plusieurs cultures.
Die Heimat von Eduardo Egues ist Buenos Aires. Dort ist der Mann mit dem weißen Lockenkopf mit dem Tango aufgewachsen und auch mit der Musik Europas. Bereits als Teenager hat er sich in die Chormusik der Renaissance verliebt und dann auf seiner Gitarre bald nicht mehr nur Tango, sondern auch Johann Sebastian Bach gespielt und zur Laute gewechselt. Als Lautenist ist Eduardo Egues dann nach Europa gekommen, hat an das Schola Cantorum in Basel alte Musik studiert und bringt heute mit dem Ensemble La Chimera das alte italienische Madrigal zurück nach Buenos Aires. Claudio Monteverdi trifft auf das Bandoneon.
En fait, on se demande pas mal parmi nous les musiciens, non? Pourquoi on fait des propositions?
Warum sie als Musiker offener sind als andere für das Zusammenbringen der unterschiedlichen Stile, das diskutieren sie selber oft, sagt Eduardo Egues. Zum einen einmal, weil die meisten Argentinier heute eigentlich Europäer sind. Ihre Wurzeln liegen in Europa und also auch in der europäischen Musik. Zum anderen ist Buenos Aires schlicht ein kultureller Melting Pot. Italiener, Juden und viele andere haben die Stadt musikalisch geprägt. Die Kultur von Buenos Aires ist eine Fusion.
Vous voyez pourquoi c'est important pour nous le concept de fusion? Parce que toute notre culture, c'est la base, c'était la fusion.
Beim Ensemble La Chimera mischt sich das Bandoneon mit den Gamben und die italienische Canzonetta aus dem 17. Jahrhundert steht neben einem modernen Tango. Locker werden da 300 Jahre Musikgeschichte übersprungen. Kein Problem, sagt Eduardo Egues. Erstens waren die Texte von Petrarca, als Monteverdi sie vertont hat, ebenfalls bereits 300 Jahre alt. Zweitens, die Themen sind dieselben geblieben, sie sind zeitlos. Es geht im Madrigal wie im Tango um Verlust, um Trauer, um Träume. Und drittens, das musikalische Argument. Der Klang eines Bandoneons und eines Gambenkonsorts mischt sich einfach wunderbar. Wunderbar. Warum, könne auch er nicht erklären.
Je sais pas pourquoi, mais les deux sonorités sont très très proches pour production d'harmonique. En fait, je sais pas.
Faszinierende Brückenschläge. La Chimera am Freitag an der Lenzburgiade zu erleben. Der Hof des Schlosses Lenzburg, der füllt sich schon ab heute Abend wieder mit Klängen quer durch die Musikstile. Who is Is Who bei Richard Wagner. Beim Ring des Nibelungen darf ja, muss man diese Frage schon mal stellen dürfen. Schließlich treten im Ring über 30 Personen in denselbigen, den Opernring. Wer ist da der Chef? Es gibt einen, Göttervater Wotan, der vor allem eines will. Mehr. Mehr Macht, mehr Geld, mehr von allem. Und trotzdem ist der gierige Göttervater irgendwie sympathisch, weil er so menschlich ist, findet Kathi Lamprecht.
Wotan ist der Chef, der Göttervater, der mächtigste der Lichtalben und trägt dabei ausgesprochen menschliche Züge. Er begeht Ehebruch, er lügt, intrigiert, verwickelt sich dabei ständig in Widersprüche und, was am schwersten wiegt, er hält sich nicht an seine eigenen Gesetze. Und Wagner, der ja in allen seinen Heldenfiguren irgendwie auch sich selbst sah, fand sich vor allem in dem Schöpfergott, in Wotan, wieder. Es ist sogar ein ganz gelungenes Selbstporträt. Wagner ist ebenfalls der Schöpfer seines eigenen Universums. So wie er sein Festspielhaus baut, baut sich Wotan zu Beginn des Rings seine Götterburg Walhall. Allerdings hat Wagner hier einen entscheidenden Vorteil. Während er sich den Bau von seinem Mäzen, dem Bayernkönig Ludwig, finanzieren lässt, hat Wotan keinen Gönner. Und der Preis für seine Götterburg ist hoch, zu hoch. Wotan hat den Bauarbeitern, den Riesen Fafner und Fasold, nämlich die Göttin Freya als Lohn versprochen. Eine dumme Idee, wie der Chefgott feststellen muss, denn ohne Freya ist der Götterclan nicht mehr unsterblich. Sie ist die Hüterin der goldenen Äpfel, die den Göttern die ewige Jugend verleihen. Was macht also Wotan? Er klaut Rheingold, Tarnkappe und Ring von seinem Gegenspieler Alberich und bietet dies den Riesen stattdessen als Lohn an. Dieser Deal ist alles andere als fair und hat schwerwiegende Folgen, nämlich drei gewaltige Musikdramen, die Walküre, Siegfried und die Götterdämmerung. Zusammen mit dem Rheingold sind das rund 15 Stunden Oper, in denen der Zuschauer dabei zuguckt, wie Wotan versucht, sich dem Verhängnis in fast schon göttlicher Verblendung entgegenzustemmen. Denn Wotan hat, wie wir Menschen auch, ein ganz großes Problem. Er will alles. Er will Geld, er will Macht und auf die Liebe will er auch nicht verzichten. Wir ahnen, das kann nicht gut gehen. Und so verirrt sich der Göttervater im Geflecht seiner Schuld und Schulden. Und dann muss er auch noch sein geliebtes Kind Brünnhilde auf den Feuerfelsen legen. Hier sein Abschiedsmonolog.
Lebewohl singt Wotan, und dass er Wutanfall über Wutanfall bekommt, das liegt auch an der Figur, die wir morgen vorstellen, Alberich.
Wagner im Ring auf SRF 2 Kultur.
Und im Rahmen dieser geradezu ausufernden Geburtstagsparty, die wir derzeit begehen, beamen wir uns wieder ins Oberfränkische, wo beschaulich und ein bisschen da, wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen, ein Städtchen liegt, dem die Moderne nichts hat anhaben können, wo Freund und Oberfreund der Oper noch immer ihr Walhalla finden, Bayreuth natürlich. Wobei Betonkopf-Mentalität auf dem grünen Hügel, nicht mit ihnen, den Wagner-Urenkelinnen Katharina, Eva und Nike, die Maintöchter, Hauptdarstellerinnen unserer Radio-Soap-Opera zum Wagner-Jahr. Heute wird natürlich schon wieder wild und weiter gezankt, Stein des Anstoßes, ein Gastspiel in Argentinien.
Die Maintöchter. Dekalogie von Rutbert Rattler, Regie Fafner-Nebelheim. 10 in sich abgeschlossene Folgen. Folge 8: Die Reise nach Argentinien.
Bayreuth hier, Wachnahmeapparat. Ah, Herr Siemens. Ja. Ja. Ach. Danke. Danke. Siemens ist leider abgesprungen. Kapablick Viewing haben die gesagt.
Oh.
Z'teuer ist das denn, mahn ich alleweil. Mama Soni. Bayreuth hier, Villa Warnfried, Wachnahmeapparat. Ja. Oh, freilich. Aber gern. Ich sitz praktisch schon im Flieger. Horche mal, Eva. Da hat wer aus Argentinien angerufen. Buenos Aires. Die wollen, dass ich Regie mache, du. Der Ring der Nibelungen in 7 Stunden. Ich bin dann aber kurz weg, ne?
Ich wusste es.
Hab ich schon erwähnt, dass es Montag ist?
Katharina Wagner?
Nike Wagner?
Neigi, ich hab eigentlich gerade so gut wie gar keine Zeit, gell? Ich bin da im Buenos Aires herin, mitten in einer Besprechung.
Da geht es wohl um diese kastrierte Ringinszenierung.
Was, es ist ein Projekt, wo ich sehr spannend finde, weil es nicht nur lediglich gekürzt ist, sondern musikalisch sehr hochwertig gekürzt ist, was ich eben sehr, sehr spannend finde.
Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, deine Hyperbel nervengewaltig.
Bärbel?
Wir stehen an einer Zäsur der Geschichte Neubayreuth und die Konflikte, die durch die überzogene Herrschaft Wolfgang Wagners unter der Decke blieben, brechen jetzt auf.
Wieso hält ihr eigentlich nie ihr Pappen?
Ja, das frage ich mich auch.
Den Festspielen droht ein gewaltiger Qualitätsverlust, wenn er nicht bereits eingetreten ist.
Ja.
Und du ergreifst die Flucht nach Argentinien.
Nagi, ich kann dich gerade ganz schlecht verstehen. Wir fliegen gerade durch den Tunnel.
Trotz ihres Engagements am ehrwürdigen Teatro Colón gewährt die rührige Katharina der Bunten eine Audienz. Denn die Öffentlichkeit fordert Hofberichterstattung. Was den Briten ihr Buckingham Palace ist, den Deutschen ihr Bayreuth. Die Wagner-Dynastie vertritt Königsstadt.
Wie schaffen Sie es, Frau Wagner, die anstrengende Probenarbeit in Argentinien mit Ihren organisatorischen Defiziten in Bayreuth zu verbinden?
Ja, ich werde mich natürlich bemühen, beide Aufgaben seriös zu erfüllen. Da unterstützt mir ja die Eva extremst. Und eins muss ich ganz ehrlich sagen, mehr als wie ein Regieprojekt außerhalb von dem grünen Hügel, das geht nicht. Aber das geht.
Nun ist ja ein Wagner-Projekt ausgerechnet in Argentinien keine Sache, für die man sich entschuldigen muss, stimmt's?
Richtig.
Ja.
Telefon, Entschuldigung. Bayreuth hier, Wachnahmeapparat. Grüß Gott. Nein, no, niente. Das sind leider Bedingungen, unter denen man nicht arbeiten kann. Also überhaupt's nicht. Nein, no, ich schick dann die Rechnung. Buenos Aires, Buenos Dias. Oh, habt's mir gern wiederschauen.
Bedauerlich. Bedingungen sind ja auch ein so schönes Wort. Das kann alles und nichts bedeuten. Wenn die eigene Leistung nicht so gut ankommt, kann man natürlich immer sagen, es waren die Bedingungen.
Jetzt horche mal, du freche Drecksdrossel. Ich werde dir gleich mal dein Loch neu eindrehen. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr auf das Homestory, Schmarri. Komm mal an der Kippen holen jetzt.
So, Bedingungen, unter denen man nicht arbeiten kann. Ihren Vertrag hat Katharina übrigens bis heute nicht bekommen. Auf jeden Fall ist sie erstmal nach Gran Canaria gedüst. Ab in die Raucherferien.
Kann es überhaupt Läuterung und Einsicht geben, wie sie Nike Wagner fordert? Oder ist auch im neuen Jahrtausend weiterhin altfränkische Kungelei auf dem grünen Hügel angesagt? Interessiert das überhaupt irgendwen?
All dies und noch mehr eventuell morgen in der nächsten Folge der Maintöchter.
Wenn heute an der Croisette das Filmfestival von Cannes startet, wird groß geklotzt, schon mit dem Eröffnungsfilm. Baz Luhrmanns Kinoadaption nämlich des Romans Der große Gatsby. Das wird starbesetztes Bombastkino. Wem das nicht schmeckt, der halte sich gleich wohl an die Vorlage, den literarischen Evergreen von Francis Scott's Fitzgerald. Der Buchtipp von Britta Spichiger.
F. Scott Fitzgerald zeigt darin die große Spannung, die für die 1920er Jahre in den USA charakteristisch ist. Der Glaube an die Modernität und das Loslassen von Traditionen, verbunden aber mit der Orientierungslosigkeit nach dem Ersten Weltkrieg und dem Boom an der Börse, der ewigen Wohlstand versprach. Der große Gatsby spielt zu Beginn der 1920er Jahre an der amerikanischen Ostküste. Im Mittelpunkt steht der steinreiche, romantische, aber tragische Jay Gatsby, ein undurchsichtiger Geschäftsmann. Gatsby hat sich in der Nähe von New York auf Long Island ein Sommerhaus gekauft. Auf seinem riesigen Anwesen finden die wildesten, bis zur Dekadenz opulenten Partys statt. Wie man später erfährt, hat Gatsby dieses Haus vor allem gekauft, um damit seine Jugendliebe Daisy zu beeindrucken. Die beiden kommen sich denn nach langer Zeit auch wieder näher, aber ihre Liebesgeschichte endet tragisch. Bis zu seinem Lebensende bleibt Gatsby ein zwar reicher, aber einsamer Mann. Seit seinem Erscheinen 1925 ist der Roman Der große Gatsby auf vielfältige Weise interpretiert worden. Eine Interpretation setzt Gatsbys Traum von Daisy mit dem amerikanischen Traum gleich. Gatsby bekommt Daisy zwar für einen kurzen Moment, aber sie entpuppt sich als oberflächliche und verantwortungslose Person. Der amerikanische Traum hat aus der Sicht Fitzgeralds ein ähnliches Schicksal wie Gatsbys Liebe zu Daisy. Er begann als Vision von Freiheit und Glück, am Schluss bleibt lediglich das Streben nach Reichtum und Macht. Allerdings kann man den großen Gatsby auch anders lesen und nicht die Sozialkritik in den Vordergrund stellen, sondern einfach Fitzgeralds großartiges Porträt eines Mannes, der sein Leben lang hofft, träumt und liebt, trotz eines dekadenten, ignoranten Umfelds. Fitzgerald selbst war sehr stolz auf seinen Roman. In einem Brief an seinen Lektor schrieb er: «Ich habe Gatsby zum Leben erweckt.»
Erschienen ist der große Gatsby im Diogenes Verlag.
Frankreich will internetfähige Geräte wie Smartphones oder Tablets mit bis zu 4% des Kaufpreises besteuern. Dieser Vorschlag stammt aus einem Papier zur Anpassung der französischen Kulturpolitik an die digitale Zeit. Mit den Einnahmen sollen die Kulturindustrie unterstützt und die Verluste durch illegale Downloads kompensiert werden. Das Orchestertheater Biel-Solothurn geht neue Wege. In der Spielzeit 2013-14 wird eine zeitgenössische Oper uraufgeführt, die den Titel Figaro mit Fragezeichen trägt. Am Werk sind lauter Berner. Die Titelrolle interpretiert der Rapper Greis, die Musik komponiert Christian Henking und das Libretto schreibt Raphael Urweider. Eine Plattform erhält auch der Tanz am Theater Biel-Solothurn. Gezeigt werden drei Produktionen, darunter Willkommen zu Hause der Solothurner Choreografin Anja Gysin. Wichtig ist dem Direktor Dieter Keggi die lokale Verankerung. Gegenüber dem Regionaljournal Bern sagte er gestern:
«Ich bin auch absolut der Meinung, dass man die Region einbeziehen muss. Man kann nicht jedem Land, jeder Stadt, jeder Region das gleiche Theater machen. Da muss man schon auf die Region und auf die Leute Rücksicht nehmen, absolut.»
Ziel dieser lokalen Verankerung ist es, neue Publikumsschichten zu erreichen. Die Kunstwelt meldet einen Rekord. Das Bild Domplatz Mailand von Gerhard Richter ist für 37 Millionen Dollar versteigert worden. Das ist der höchste Preis, der je für ein Bild von Richter bezahlt wurde. Das berichtet das New Yorker Auktionshaus Sotheby's. Wall Street, New York, Paradeplatz Zürich, Willy-Brandt-Platz Frankfurt – Orte, wo normalerweise elegante Menschen zielstrebig entlanggehen und in Finanzinstituten verschwinden. Doch vor 1,5 Jahren stellten auf diesen Plätzen junge Leute Zelte auf, veranstalteten Aktionen und demonstrierten für eine gerechtere Welt. Occupy nannte und nennt sich die weltweite Bewegung. Nun wird heute in Frankfurt am Main die Protestbewegung, die auf dem Willy-Brandt-Platz stattfand, ins historische Stadtmuseum geholt. Zu sehen sind Objekte wie Masken, Transparente und Fotos und...
Wir wollen natürlich anhand dieser Objekte zeigen, wie hat dieser Protest funktioniert, was war da wichtig. Wir haben Interviews geführt mit den Aktivistinnen, um da eben deren Perspektiven abbilden zu können, auch in Zukunft noch. Und wir wollen diesen Diskussionsraum öffnen. Erstens, was natürlich Occupy Frankfurt bewirkt hat, und aber zweitens auch, was es heißt, wenn jetzt Objekte von einer aktiven Bewegung auch ins Museum kommen. Und das heißt jetzt eben nicht, dass man da Protest erstickt oder auch nicht, dass man jetzt den Protest ins Museum holt, sondern es öffnet eigentlich eher die Frage danach, was diese Bewegung auch für Frankfurt bedeutet.
Sagt Sonja Thiel vom Historischen Museum Frankfurt. Es geht dem Museum also auch darum, das Geschehen in der Stadt zu archivieren. Die Objekte kommen ins Depot des Museums und werden in 3 Jahren in einer Ausstellung gezeigt.
Porsche, Autos, aber nicht nur. In der Süddeutschen lesen wir heute nämlich, dass die Autofirma Porsche jetzt auch Häuser verkauft. Sandra Leis, warum tun die das?
Die Marke Porsche steht für Qualität im gehobenen Segment und bereits heute verkauft Porsche neben Autos Sonnenbrillen, Küchen oder auch Uhren. Und jetzt also auch Häuser. Dumm sei das nicht, schreibt die Süddeutsche Zeitung, denn der Markt für Luxusimmobilien boomt und die Nachfrage steigt seit Jahren auf der ganzen Welt. Und das werde auch so bleiben, denn die Zahl der Millionäre steigt weiter. 2017 soll es weltweit bereits 46 Millionen Millionäre geben. Das können wir uns wohl kaum vorstellen, aber es sei so. Die Porsche-Häuser also werden nicht leer stehen, sie werden ihre Käufer finden. Trotzdem ortet die Süddeutsche Zeitung ein Problem. Zitat: Ein Baumeister spielt bei den Porsche-Häusern keine Rolle mehr. Er ist überflüssig geworden. Kein Wunder, denn die Porsche-Häuser sehen überall gleich aus, egal ob sie nun in München, in Dubai oder in Moskau stehen.
Ziemlich reißerisch titelt heute der Tagesanzeiger: Dani und der Kindersex.
Die Rede ist von Daniel Cohn-Bendit. Er hat 1975 ein Buch mit dem Titel «Der große Bazar» geschrieben. In diesem biografischen Monolog schreibt er, Zitat: «Es ist mir mehrmals passiert, dass einige Kinder meinen Hosenlatz geöffnet und angefangen haben, mich zu streicheln.» 38 Jahre später gibt Cohn-Bendit dem Tagesanzeiger zu Protokoll, dass nichts davon wirklich passiert sei. Er spricht von Männerfantasie und Provokation. Bis heute hat kein Kind von damals Cohn-Bendit des Missbrauchs angeklagt. Gegenüber dem Tagesanzeiger sagt er, Zitat: Kritisiert mich für das, was ich geschrieben habe, aber jagt mich nicht für etwas, was ich nicht getan habe.
Sekunden Wissen.
Es ist ja nun nicht so, dass der Musikunterricht immer die reine Freude wäre. Wer etwa Klavierspielen gelernt hat oder gerade lernt, lernt sicher auch ein paar Namen zu hassen. Muzio Clementi zum Beispiel oder Karl Czerny. Bah, Fingerhakelei. Vielleicht ist unter diesen Ungeliebten auch dieser Mann, Steffen Heller. Was der mit Jubilar Wagner gemein hat, den runden Geburtstag. Und sonst?
Der ungarische Pianist und Komponist Steffen Heller sorgt mit seinen Etüden für Schweiß und manchmal vielleicht auch für Tränen. Er kennt alle pianistischen Probleme: schnelle Läufe in beiden Händen, Doppelgriffe, Repetitionen und so weiter. Seine Etüden sind pianistisch nicht bahnbrechend, aber sie sind intelligent, kurz und effektiv. Eigentlich Charakterstücke, ganz im Gegensatz zum hirnlosen Leerlauf in anderen Fingerübungen. Steffen Heller verbrachte die meiste Zeit in Paris. Er kannte Berlioz, Chopin und Liszt persönlich. Robert Schumann hat er leider nie getroffen, aber er verehrte ihn, schrieb ihm Briefe und sah ihn als Mentor für seine Kompositionen. Musikschreiben war Hellers Leidenschaft. Gegen das Unterrichten hatte er, Zitat, eine leidenschaftliche Antipathie, und beim Konzertieren störte ihn zunehmend das Publikum. Wahrscheinlich wegen seiner scheuen und hypersensiblen Art. Er komponierte im Geist der Zeit und ausschließlich für Klavier, über 150 Stücke und Zyklen. Mit Etüden wurde er bekannt, aber er schrieb vor allem romantische Charakterstücke, daneben auch Sonaten, Variationen und viele Opern- und Liedparaphrasen, wie es das damalige Paris verlangte. Zu seiner Zeit waren Hellers Stücke sehr beliebt. Schumann lobte ihn in der renommierten Neuen Zeitschrift für Musik. Doch von diesem Ruhm ist nicht viel geblieben. Hellers klangschöne Musik ist zwar nach wie vor im Klavierunterricht präsent, aber sie verschwand aus dem Konzertrepertoire.
Moritz Weber über Steffen Heller, geboren heute vor 200 Jahren.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.